Da war diese Erscheinung im Wald. Das konnte man vielleicht abtun. Man musste nicht alles glauben, solange man nicht selbst davon betroffen war. Aber es sprach sich herum. Ein Jux, sagte man. Ein Geschmackloser obendrein, aber nicht gar so geschmacklos, wie uns verkaufen zu wollen, dass da jemand auf dem Mond gelandet wäre, sagte man. Da kann man gar nicht hin, das kann man technisch gar nicht bewältigen, sagte man, wo doch gar nicht einmal feststeht, ob es den Mond überhaupt gibt. Natürlich gibt es den Mond, was ist denn in dich gefahren? Man sieht ihn doch da oben. Ja, aber vielleicht ist das nur eine Täuschung, eine Luftspiegelung, wie in einem Kabinett auf dem Wiesenfest. Du denkst, du weißt, wo es lang geht. Du hast doch Augen im Kopf und dann knallst du gegen die Scheibe. Du hast recht, ich knalle auch immer gegen die Scheibe. Aber die Russen waren doch auch schon oben. Also ich glaube an die Russen. Ach ja, du kannst ja mal rübergehen. Wirst schon sehen, wie sie dich empfangen. Und der Mond ist mal groß, mal klein. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Groß und dann wieder klein. Man hat doch, ich schwör's, diese runden Türme entdeckt, in welchen der Vollmond jeden Monat gegossen wird, um dann mit einem großen Katapult in den Himmel geworfen zu werden. Der Mond erkaltet unter der Erde, wird fest in den Tiefen, wird zu Basalt und Eisen. »Ihr mit euren blödsinnigen Geschichten«, sagt Konrad, an dessen Oberlippe stets ein Tropfen darauf wartet, im Gewirr seines Schnurrbarts unterzutauchen. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es liegt am Bier. Vielleicht war im Felsenkeller der Schertels was nicht in Ordnung. Es liegt höchstens an zu wenig davon.« Trinklein hantiert mit der Fliegenklatsche, obwohl es gar keine Fliegen gibt, um damit anzudeuten, er benötigt mehr von diesem goldenen Saft oder die Langeweile wird ihn augenblicklich auffressen. »Was, hat der schon wieder 10? Joe, du bist ein Loch«, sagt Ludwig und mischt das Kartenspiel neu. Das letzte Spiel hatte er mit Schneider gewonnen. »Ich bin also ein Loch, ja? Und was ist mit Carlos?« »Carlos ist der Weißenstädter See«, sagt der Postler, den alle nur unter diesem Namen kennen, weil er nach dem Krieg die erste Poststelle in Schwarzenhammer betrieben hatte. Sein Bauch, der aussieht wie ein Medizinball im Polunder, wippt bei jedem Wort auf und nieder. Was sieht er, der Mond? Den alten und vor allem runden Postler, der nachts, wenn er sich alleine wähnt, mit seiner Kirschtorte spricht, die er sich wie ein Haustier hält, dass er mit Sahne, so denkt er, mästet und dabei einen unförmigen Batzen Schmand hinterlässt, unter dem die Kuvertüre ihre makellose Oberfläche einbüßt, abstrus, abstrus, aber deshalb nicht weniger wahr. Seine Tochter kommt ihn jeden Tag pflegen, die Wäsche waschen, das Essen kochen, das Schnäuzchen abwischen, aber nachts, da hält er Zwiegespräch mit Tortenguss und Sahne steif. Ludwig eröffnet das Spiel. Grün. 10 tiefgrüne Blätter ranken sich aus einem rot-weiß-gelben Mittelstrunk. 5 links, 5 rechts. Oh ja, Carlos hält im Gasthof zum Egertal den Rekord über 30 Seidel Bier. Der Rekord reicht in die Zeit zurück, als nichts als Flüssigkeit in der Luft lag, jeden Willen erweichte und doch das ganze Goldblut der Welt war. Carlos kam gerade von einer seiner sehr langen Wanderungen, bei denen er Vogelgesänge studierte. »Wenn auf der Waldblöse die Heidelerche wonniglich süß, lülü dü düte«, verwandelte er sich fast selbst in einen Turmfalken, der das Land überspechtete, und ansonsten ordentlich Strecke machte zurück. Diese Wanderung hatte ihn wie folgt des Weges geführt. Vom Bahnhof Schwarzenhammer aus begleitete er die Straße nach Selb, bog dann nach einem halben Kilometer links ein und ging den Weg nach Heidelheim, um dann nach rechts zur Steinselb, die am großen Kornberg der Tiefe entsprang, das Steinbächlein, Hirtenbächlein und Gemeindebächlein aufnahm, abzuzweigen. Am ewigen Rauschen kam er vorbei, am Hohenstein und den dortigen Dachshöhlen, an der Ruine Schlösslein auf dem Tannenberg. Er schritt durch Hochwald nach Norden aus, folgte der Steinselb aufwärts und gelangte über den breiten Berg nach Oberweißenbach, ging zum Basaltkegel Weißenhöhe und betrachtete lange von dort aus den Kornberg, bevor er wieder zurücklief, durstig, lechzend, ahnungslos und zu einem legendären Gelage ansetzte. 15 Liter sind eine Menge, die einem Pferd zur Ehre gereicht hätte. Aber Carlos hatte das Glück oder das Fatum, auf einem Platz zu sitzen, der an Außergewöhnlichkeit keine Wünsche offen ließ, zumindest was die geomantischen Daten betraf. Der Stuhl, auf dem er saß, stand exakt auf dem Omphalos, dem Mittelpunkt der Welt. Betrachtet man den Kiesgarten, in dem vereinzelt Löwenzahngewächse und Disteln sprießen, den Bretterschupfen am anderen Ende der zwergenhaft niedrigen Eingangstür der Gaststätte, kann man verstehen, warum nie jemand auf den Gedanken kam, das Weltzentrum genau hier zu vermuten. Weder Carlos, wenn er es noch einmal wissen wollte, noch ein anderer Zecher fanden sich je in der Lage, sich auch nur in die Nähe dieser Masse zu süffeln. Was daran lag, dass der unscheinbare, ächzende Gartenstuhl mit seiner abgeplautzten Farbe nie wieder an genau dieser Stelle stand. Oder, wenn doch, der darauf sitzende Gast gar nicht auf die Idee kam, sich mit einem Schertelfass zu messen. »Warum nimmt eigentlich niemand die Wäsche von diesem Strauch da oben fort?« Joe Trinklein ist ein aufmerksamer Bewunderer dieser Installation, die direkt neben einem Waldweg, der hoch zum Rondell führt, bestaunt werden kann. »Warum tust du es nicht?« Der Postler spielt Eichel und sticht seine Mitspieler damit aus. »Wer immer auch die Wäsche abnimmt, könnte Gefahr laufen, für den Täter gehalten zu werden, das ist doch klar«, sagt Ludwig. »Für welchen Täter denn? Es ist nicht verboten, Damenwäsche an einen Vogelbeerstrauch zu hängen, vorausgesetzt natürlich, die Wäsche hat nichts dagegen.« »Meine Güte, Joe«, sagt Konrad, »der Wäsche ist das völlig wurscht, aber dem Mädel vielleicht nicht, dem die Garderobe gehört.« »Oder dem Scherzbold«, sagt Ludwig. Die Tischrunde sieht ihn fragend an. »Na, irgendwer hat die Wäsche dort zum Spaß hingehängt, damit Kerle wie Joe einer ist, sich den Kopf darüber zerbrechen«, erläutert er, schon ganz glasig von der schlechten Luft im Schankraum. »Mach doch mal ein Fenster auf, Conny.« »Ich weiß nicht«, sagt Joe in Richtung seines Bierglases. »Die hängt jetzt schon sehr lange da. Jeder weiß davon.« »Und? Hast du sie dir schon genauer angeschaut?« Der Postler spielt die Schellensau, wirft dabei sein Glas um, alles über die Karten in den Aschenbecher hinein. Das Gespräch wendet sich wieder dem Mond zu. Aber Joe nimmt sich in diesem Augenblick vor, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit zum Wäschebusch zu gehen, nimmt sich vor, zu tun, was er bisher nie getan hatte, nach Spuren zu fahnden. Der Mond ist ihm völlig egal.
Aus Adams Notizbuch. Prometheisches Geschöpf, ich. Feuermitstehler, auch. Hermetischer Mitrinderdieb, Originalsünder, fleischlustiger Innenschenkelzwicker, Ziffer, nicht Zahl, Siffre. Die Form einer geschlossenen Muschel bei den Maya, Sunja der Inder, Zephirum die Null, universelle Gebärmutter. Meine Einkaufszeit, die ich immer sehr fürchte, lege ich sehr früh in den Morgen, stürze ins Geschäft, hetze durch die Straßen der Verpackungen, der frisch zu kaufenden Müllhalde mit wohldosierten Industrieabfällen, zum Beispiel Menschen zurechtgemachte Milch, ihr gekalbten Kälber kalbt. Jo, Kälber kalbt, schon Kuh, noch Kalb. Spurte schleunigst wieder hinaus in einer Seitengasse verschnaufen, Arebois, würde mit einer Kutsche anfahren wollen, Flaubert besuchen oder Emma, Malaise mystérieux in einer Kutsche mit Bang & Olufsen CD-Wechsler, Darins Kriabin-Sonaten, ein roter Zylinder, der auf den Kopf passt, Handschuhe schneeweiß wie manche Schwäne singen Fleischkugeln, in einer Muskat-Brandy-Beize, Liebe und Traum. Die beiden bedeutendsten ästhetischen Phänomene. Noch zu besorgen, Dahlien, Typ Mystery Day, einen Olivenbaum. Jene runden Türme sind entdeckt, in welchen der Vollmond Mondnatt für Mondnatt gegossen wird, mit einem großen Katapult in den Himmel geschossen, geworfen. Die Mondmacher am Werk, ihre kymische Hochzeit. Mixtur der Mond erkaltet, unter der Erde wird fest in den tiefen Basalt und Eisen. Wollt ihr, ja oder nein, alles aufs Spiel setzen, einzig und allein um der Freude willen, tief unten am Grunde des Schmelztiegels, in den wir unsere armselige bürgerliche Bequemlichkeit, den Rest unseres guten Rufs, unsere Zweifel, das radikale Bewusstsein unserer Ohnmacht, die Albernheiten unserer angeblichen Pflichten kunterbunt mitsamt den feinen, zarten, zerbrechlichen Gläsern werfen wollen, jenes Licht aufleuchten zu sehen, das nie mehr verlöschen wird? Breton, ich habe heute Nacht eine Muschel gefunden, in der Gespräche aufgezeichnet wurden, die man vor 17 Millionen Jahren in einer Höhle führte, und festgestellt, dass dies nicht nur sehr verblüffend ist, sondern dass die Kommunikation auf Poesie beruht. Den Weg weiter runter legt sich zur rechten Seite eine Umfriedung in die Landschaft, in der sich ein öffentliches Bad befindet. Eine Installation, die Mädchen hüpfen nach dem Wolli, sandig und Pärchen beugen sich übereinander, da am Zaun die Menschen, die aus dem Wasser stammen, dort steckt die Erinnerung, dort visionierte ich.
Am nächsten Tag sah er den Wolf, als er im Wald herumspazierte, um seinen Kater etwas zu besänftigen und sich vielleicht, nur vielleicht, warum nicht, den Busch anzusehen, an dem, ordentlich verteilt, ein kompletter Satz Damenwäsche hing. Ein Strumpf hier, ein Strumpf dort, ein Höschen mit Polkadots, ein marineblauer BH, sogar ein Mieder. Nur die Schuhe fehlten oder mochten sonst wo liegen. Joe verstand nicht das Geringste von Kunst, aber er fühlte mehr als das optische Interesse an dieser Präsentation. Seltsam berührt ahnte er einen verborgenen Teil des Lebens, den er nicht verstand, ahnte, dass es Zusammenhänge gab, die durch ihren Rätselspruch, ihre Uneindeutigkeit überhaupt erst Interesse weckten. Joe stand vor dieser Anordnung hautgewohnter Dinge wie ein Connoisseur vor einem Märzobjekt Kurt Schwitters, genoss seine verborgene und grundlose Schuld, als wäre er für das, was dann diesen Strauch ergab, verantwortlich.
Aus Adams Notizbuch. Hinten im Eck beim Kickertisch. Ein Spiel in der Spiellunke. Rotierende Stangen mit Mannequin-Piss hinter dem Kachelofen. Geruch nach friedlich ausgelaufenem Bier, schlecht weggelappt. Das Licht im Spiegel oder im Fensterglas humpelt, die Wirtin Erna uns zu Diensten, stapft uns Geld zu wechseln, humpelt uns Flasche um Flasche in den Nebenraum, Schaumbart mal Schaumbart, laut juveniles Gedorf, pengt der Ball an die Kant, Kantaten, Kanten, jetzt tickt die Tür, geht auf und es läuten alle Korken. Jetzt sitzen wir bei Tisch, jetzt und sprechen, nichts Gehörtes. Im Erdenwall dort nebenan, dem Graben, den wir schufen, Nacht für Nacht, mit Spaten, Schaufeln, Kufen, Erdschlitten und der Ostermann fanden die Leiche einer Kickermaschine neben einem leeren Haus, neben puzzelierten Scheiben. Sekunden triefen von den Bäumen, aber wo sie auf die Erde fallen. Ein trübes Bild, Stangen und Federn, ein zugehäuftes Äschchen, ein Münzmonument, 12 Bälle für jeden Mond, Halbball, Vollball, Neuball, gingen wieder rein, verplemperten die Zeit der Wirtin im Keller, die ein Fass zapft, wir in der Stube Fußzapfen sammelten, Fußzapfen vorzeigten und aus der Flasche tranken, aufgespannt die Gesichter an den Scheiben, die wir mieden, rieben, die es in den Träumen trieben mit Spucke als Ersatz. Festgepinnt am Schaukelpferdchen, hübsch und vor zurück verschwammen, mal Mond, mal nicht, mal Mond, mal Licht, mal völlig ist die Dunkelheit. Wirtin piepst aus einem Wangenloch, schlägt den Schaum mit einem Schläger westwärts, wo schon Kacheln quadern, Netz um Netz sich dadurch spinnt, dass sie nie trifft den Siphon. Eines Tages war der Kickertisch verschwunden.
Erzählte dieser Wäschebusch eine Geschichte? Handelte es sich hierbei um das Fanal eines Verbrechens? Oder war alles nur ein dummer Streich, dazu gedacht, dem ländlichen Leben mit einfachsten Mitteln etwas an der Pulsfrequenz zu schrauben? Er kam nicht umhin, die konischen Körbchen des Büstenhalters zu berühren. Würden zwei von diesen Dingern da hängen, wäre es wohl als Scherz zu verstehen, sagte er sich, oder fände sich überhaupt ein Teil zu viel vorhanden. Aber da gab es nicht mehr als eine komplette Garderobe zu betrachten. Der Wolf störte sein Interesse für die gewalzten Strümpfe, denen er sich als nächstes widmen wollte, denn um ehrlich zu sein, hatte er so einen Stoff noch niemals berührt. Das Tier trottete desinteressiert an ihm vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, tauchte auf und verschwand, gar nicht weit von ihm entfernt, etwas zerzaust und riesengroß, Rotkäppchen im Fang, Reste der Großmutter. Wie groß ist denn ein Wolf? Wo einer ist, sind auch mehrere, weißt du das nicht mehr? In seiner Kindheit hatte er alles über Wölfe gewusst. Nicht über ihre Natur, versteht sich, sondern über den Wolf-Alarm und wie man sich zu verhalten hatte, wenn man ihn unterwegs zu hören bekam. Dem Fliegeralarm nicht unähnlich, von dem sich diese einzigartige Einrichtung auch ableitete. Die alten Lautsprecher und Sirenen, die teilweise noch funktionstüchtig an den Fassaden hingen, übertrugen die Warnung mit einem 3x12 Sekunden langen Ton, der durch die hohen und niederen Lüfte sauste, mit je 12 Sekunden Pause dazwischen. Danach folgte der einminütige Dauerton. Manche hatten sich das sogar auf Chromkassette aufgenommen, weil es so gut wie nie vorkam. Die Wölfe kommen im Winter hungrig aus dem Böhmerwald ins verhältnismäßig warme Dorf. Die Hühner gebärden sich unruhig, weil sie ihren Tod bereits schmecken, sagte man. Und wenn ihr das Signal hört, nehmt ihr eure Hacken ohne Umschweife in die Hand und stürzt in das Haus, das euch am nächsten ist, wo immer ihr auch gerade seid. Mit Vorliebe erzählte man dann das Märchen »Der Wolf und die 7 Geißlein«, um die Ernsthaftigkeit des Gesagten zu unterstreichen. »Keine Tür wird euch dann verschlossen sein, wir kennen uns doch alle. Das Zusammensein birgt auch diese Bürde. Ihr müsst euch sogleich in Sicherheit bringen, bis die Jäger die Sache erledigt haben.« Der Klang unterschied sich nur deshalb von anderen Katastrophenwarnungen, weil die Botschaft durch die alten Propagandaleitungen brüllte und nicht von einer modernen Feuersirene stammte. Wenn man Glück hatte, wurde man als Kind mit Kuchen versorgt, bis die Jäger Entwarnung gaben. Winterzeit, Windzeit, Wolfzeit, sagt das Wühlsungenlied. In den Thermoskannen steht der Tee bereit, der Zimtgeruch vertreibt den Schnee aus den Nüstern, Rotz gefriert klammheimlich, ein Mangel an Stolz in den Sekreten. Glühend wird der Wein getrunken, die Lippen verbrennen sich gerne an einem kochenden Verschnitt, in den man Gewürzbeutel hängt. Nur ja nicht so lange sieden, der Geist geht sonst verloren und die Körper der zermalmten Trauben inkarnieren nicht mehr richtig im nächsten Erntejahr. Andere hatten vielleicht weniger Glück und mussten Kartoffeln aus dem Keller nach oben tragen. War das so aufregend gewesen wie jetzt vor der Wäsche, die an Sträuchern hing, zu stehen? Der Wolf war fort, hatte ihn entweder nicht gesehen oder sich über ihn lustig gemacht, oder er gab gerade dem Rudel Bescheid. Das wäre alles halb so schlimm, wenn nicht im letzten Winter die beiden angefressenen Leichen gefunden worden wären. Ein blassblaues Leuchten simmerte damals über den Landstrich. Die reißende Bestie, die hier wütete, kam, so erzählte man sich, aus dem Sumava, durch die Wälder, durch Seen und Moore gewandert. Vielleicht aber kam der Wolf aus den Herzen derer, die ihm dann auch zum Opfer gefallen waren, sagten andere, die die Meinung vertraten, Wölfe fräßen überhaupt keine Menschen. »Ach, so ein Revier! Habichte Klimpen beflügelt über den Tellerrand, zucken rostrot von den Bänken, der Horizont erschallt in butterweichem Gelb. Ist die Falle gestellt, ist es leicht, darauf zu warten. Kuseln ploppen auf den übersäuerten Waldboden nieder. Hie und da ein salopper Wanderer, der seinen ausgewürgten Spazierstock streichelt, dann sich Blaubeeren ansieht, hochgeschossenes Lilablau, Lippen violettschwarz« und Teekessel, die keine Ruhe geben. Hübsch am Ofen den Aars gewärmt. Einer, der Pferde stiehlt, seziert jetzt Schafe, rankende Kühe, bespannt Äpfelkörbe, schießt scharf mit Vogelbeeren. Ein stummer Gruß bleibt zu lokalisieren. So ein Abendlicht, wie er dir schenkte. Horido Krippner ging nicht gleich ans Telefon in seinem Haus, einem Waldchalet von einer Größe, als ob der fränkische Hubertus selbst drin residierte. Gerade noch durchwühlte er das Hirschfleisch und befingerte die perlmuttglänzenden Organe, ob er nicht eine Vision erhaschen könnte, wenn er, wie an der Wunderlampe, daran rieb. Er fand nicht gleich das Handtuch, um sich den roten Saft von den Fingern zu wischen. Verärgert über die Störung, die an diesem Tage nicht die letzte bleiben sollte, bellte er ins Telefon. »Ein Wolf? War's nicht vielleicht ein Hund oder ein Fuchs?« »Die Sauferei macht dir die Augen fertig. Dies ließ mich selbst schon manche Geister sehen. Das Moorweiblein nicht zuletzt genannt.« Jetzt gehen die Jäger noch einmal den Waldrand ab. Sie glauben nicht an einen Mythos, würden verrückt werden, wenn sie wüssten, was sich in ihren Wäldern abspielt, wollten den Schädel mit den Pfoten und dem Balg abgezogen und gesalzen auf einem Tisch präsentieren. »Da habt ihr euer Monster!« Lachend, scherzend, aber noch war es nicht so weit. Kaum zurück poltert es an des Hubertus Tür. Krippner schielt sehnsüchtig zu den Eingeweiden hinüber, bevor er irritiert öffnet.
»Fortuna, die Witwe Gräf!«
Er erstickt fast an seinem Speichel, der plötzlich aus allen Drüsen spült. Jetzt weiß er nicht mehr weiter. Wie formuliert man das? Da hebt sie schon ihre faltige Hand. Keine Frage, sie zetert mit ihm. Ein Loch in einer Felswand der Mund.
»Ich hab's gewusst, da drin ist alles schwarz.«
Die alte Gräf, wie alt mag sie sein? 102? 104? Es gibt niemand im Dorf, der nicht erst ankam, als sie bereits da war.
Jahre später würden sich die latenzperiodischen Kinder in dem zu dieser Zeit schon leer stehenden Haus am Mühlgraben darüber unterhalten, wie sie einst die Asche ihres Alten getrunken habe und ihre Kleider davon für immer schwarz geblieben seien. Esrabella Gräf, die viele für die Yezi Baba hielten, von der die meisten dachten, sie sei stumm wie ein Fisch, sprach in Wahrheit mit ihren Hühnern. Manchmal konnte man sie hören, wenn sie sich unbeachtet fühlte, wie sie nach Elster und Fangu rief, den beiden Ausreißern ihrer Zucht. Esrabella Gräf also erwähnte gegenüber Krippner, dass die Wölfe einen menschlichen Gefährten hatten, der ihnen den Weg in den schwarzen Hammer wies. Erstaunt lauschte der Jäger dem rostigen Knarzen und dachte darüber nach, was sie denn damit meinte, wenn sie sagte, »Der Wolf ist nicht der Leukummer!«
Das Gelände zu betreten ist nicht das eigentliche Problem. Die Stadt schläft und die Illusionsprogramme laufen ohne Unterlass, schalten Träume hinzu, koordinieren die Nachtarbeit. Auch ich selbst werde für gewöhnlich aus den Computern gespeist. Ein ganz hervorragendes Weltbild wird uns allen zuteil. Es ist wandelbar, widersprüchlich und lernfähig, reagiert also auf unsere Vorstellung von der Welt mit präzisen und sofortigen Korrekturen. Ich bin an der Schönheit interessiert, nicht an der Harmonie, gespannt auf ein allgegenwärtiges Gestern, diesem ewigen Tag, wie ihn Mnemosyne überbringt. Ich begreife, wie wichtig die Zwiesprache der Vögel ist, die sich gegen den Bass des Donners abhebt, das Singen des niederstürzenden Regens. Da erkunden wir der Erde Klang, auf den Feldern, die sich überschwemmen lassen, wo das Wasser männliche Attribute zeigt, überläuft, den Acker begießt, die Knollen des Goldregens, der Akelei und jene rosa Wiesenblumen, die wir Zahnbürsten nennen, tränkt. Die Schafe stehen in ihren Pullovern im Stall und warten in ihrer ausschließlichen Gegenwart auf das neue, trockene Jetzt. Die Säfte beschleunigen sich in allen Rinnen, spülen die Staubjacken von den Steinen und Quadern, auch von mir, der ich mit einem Brocken Kernseife in der Hand unter dem Wassersturz ein kosmisches Bad zelebriere, während die tief hängenden Augen des Jagdschlosses auf mir ruhen. In der Ferne rauscht ein Schienenbus vorbei.
»Schau mal, Elster, wenn ich jetzt nicht den Mund aufmache, wird das in diesem Leben gar nicht mehr geschehen«, sprach sie ihr Huhn an. »Diese Tölpel denken, es hätte etwas mit dem Winter zu tun. Natürlich, das hat es auch, aber...« Sie fährt dann noch etwa 5 Minuten damit fort, ihrem Lieblingshuhn Anweisungen zu geben für den Fall, dass sie unterwegs der Schlag treffen sollte. Das war allerdings unwahrscheinlich. Sie würde eher dann umkippen, wenn sie ihren Schubkarren nicht mehr durch die Wiese manövrieren konnte, ihre Hände, schwielig wie die Landstraße um die Ecke, die nach Hebans hinaufführt, nicht mehr durch gekutterte Würmer fahren ließ. Tatsächlich wird sie eines Tages, wir greifen vor, im Stehen sterben, nicht aber schwerkrafthörig zu Boden sinken. Sie wird einfach aufhören, sich zu bewegen, das Blut wird erkalten. Von frühmorgens um 5:45 bis zum Sonnenuntergang gegen 19:10 wird sie von allen möglichen Leuten gesehen werden, die Mistgabel im Heu, unbeweglich wie eine Statue in Witwentracht, ihren Porzellanfigürchen nicht unähnlich. Nur die Gummistiefel sind grün wie tiefsitzender Rotz. Elster wird von diesem Tage an den Tretakt mit dem Hahn verweigern. Ein halbfertiges Ei ohne Kalkschale wird sie sich noch abzwingen. Dann ist Schluss. 2 Tage nach dem Stante Pete in der Morior wird sich Elster einer Katze anbieten, aber verschmäht werden. Auch unter Tieren gilt die Furcht vor dem Fluch. Die Spur des treuen Tieres verliert sich im Gestöber der Unschärfe, mit der jegliche Geschichtsschreibung zu kämpfen hat. Auch der Verbleib des statarischen Leichnams packt sich zu den Mirabeln, reiht sich spielend ein in eine Liste der Rätsel, die hier offenkundig gar nicht abreißen. Aber all das ist Zukunftsgeheul und keiner weiß, ob es wirklich so geschehen wird. »Sie muss verrückt geworden sein vor Trauer«, erzählte man im Dorf. Die Wahrheit aber ging anders.
Wir standen um den Kickertisch herum, der, wie das ganze Gebäude, nach einer gut durchkomponierten Mischung aus Hopfen und Urin stank. Aber es war noch ein weiterer Geruch vertreten, der nicht ganz so leicht zu beschreiben war. Eierschalen. Ein Steinboden, der nach Eierschalen roch. Oder war es nur das kalte Gemäuer?
Den Kachelofen in der Wirtsstube hatte Erna erst vor kurzem angeschürt. Offiziell war die Gaststätte noch nicht geöffnet. »Woher wissen wir, dass wir träumen?« fragte Burkhard. Unschlüssig standen wir da und warteten, dass uns die Wirtin Bier brachte. Keiner wollte auf die Frage antworten, obwohl sie uns schon den ganzen Tag beschäftigt hatte. Doch jetzt hatten wir andere Sorgen. Draußen gingen die Wölfe um, und unser kleines Krüppchen saß hier fest. Es hätte uns schlimmer treffen können, aber wir waren in der Nähe. Nicht zufällig, das kann man nicht behaupten. Von Zufällen hielten wir nichts. Wir wollten das Ganze erkennen, hätten aber nie gedacht, dass es so schwer sein könnte. Immer neue Fragen quälten uns, noch bevor wir auch nur eine einzige beantworten hätten können. Esra Bella Gräf hatte ihr Leben nie gelebt. Sehr früh schon Magd am Hof des Vaters wurde sie jung in die Ehe gegeben, vor der sie sich zu Recht gefürchtet hatte. Ihr zukünftiger Gemahl hatte einige recht merkwürdige Angewohnheiten und keiner konnte sagen, ob er sich die nach der Hochzeit abgewöhnen würde. Esra Bella hätte gesagt, sie habe in die Abgründe eines Mannes geblickt, der als Säugling mit Schnaps ruhig gestellt, später der Gespiele seiner eigenen Mutter wurde, nachdem der Vater sich bei einem Jagdunfall den Hoden abgeschossen hatte. Er überlebte, aber vielleicht wäre es für die Familie besser gewesen, er wäre gestorben. Gott verbiete mir mein Mundwerk. Ihre Zeit war sie schon immer fern gewesen, kam zeitgleich mit den vielen Holzfällern hier an, mit denen ihr Vater Pechhandel getrieben hatte. In vielen Jahrhunderten standen die Sumpfwälder mit ihren Röhrichten unbeeindruckt von einem, zugegeben, langsamen Lauf der Menschengeschicke. Wollgras flankierte die Moorkiefern, säckenreiche Flach- und Übergangsmoore fanden sich verwoben mit Pfeifengrasbrachen und Borstgrasrasen, so dass man sich, wenn man darauf spazieren ging, vorkam wie eine kleine Mücke auf einem Bisonfell. Hier wurden Hausmittel, Schmierstoffe und Dichtmaterialien aus Pech gewonnen, dem Harz der Fichten, Kiefern, Tannen und Lärchen, die sich hier in großer Zahl in den Himmel schraubten. Das Harzen der Bäume geschah in folgender Weise. Man befreite im Juni und Juli die Stämme von Bäumen auf 2/3 der Stammbreite bis auf eine bestimmte Höhe von der Rinde und entfernte den Splint. Das aus der Wunde fließende Weichharz sammelte man durch Abkratzen und brachte es in die Pechhütte. Hier wurde es in kupfernen oder eisernen Kesseln geschmolzen, durch Abschöpfen der Verunreinigung und Durchseihen der geschmolzenen Masse gereinigt. Oder man nutzte die Pechpfanne, indem man in sie längs gespaltenes, verharztes Kiefernholz aufstellte und dieses mit einer Rasenschicht bedeckte. Dann zündete man den Inhalt an, und ähnlich wie bei der Holzkohlegewinnung begann eine Art Verschwelung. Ein darunter gestelltes Gefäß nahm das tropfende Pech auf. Man verrührte es im Verhältnis 1:4 mit Leinöl. Was dabei herauskam, wurde zum Pichen der Bierfässer benötigt. Denn Bier, beim Karpfengott, ist zwar keine oberfränkische Erfindung, aber es gibt nirgendwo auf der Welt Besseres und vor allem nirgendwo mehr Brauereien. Esra Bella lauschte den Stimmen in ihrem Kopf, vor allem der Stimme ihres Vaters, einem der letzten Pechbrenner, wie er in der Kemenate sitzend, nachdem die Sonne längst schon untergegangen war, seine harzig gewordenen Stiefel noch eine Weile anbehielt, weil die Füße erst abschwellen mussten. An den Donnerstagen, wenn es im Gasthof Schlachtschüssel gab, zog er sie überhaupt nie aus, weil er an diesem Tag einen Rausch besonderer Güte mit nach Hause brachte, und der machte ihn fast doppelt so schwer, als er eh schon war, erklärte er seiner Tochter. »Aber wenn ich an diesem Tag nicht so viel Bier tränke, dann wäre der Hopfen beleidigt und würde sich von seiner bitteren Seite zeigen. Ein Mannsbild, das sich nicht einmal in der Woche in die goldgelben Wogen stürzt, ist ja gar keins, war nie eins und wird wohl nie eins werden.« Esra Bella drehte einen Pechstein in den knotigen Fingern, von denen es heute nur noch wenige gab, weil sie, überwachsen, der Vergessenheit anheimgefallen sind, da auch die Menschen, die davon wussten, längst nicht mehr lebten.
1890, am 20. Januar, 2:15 Uhr, erfolgten plötzlich 2 starke Blitz- und Donnerschläge mit darauffolgendem Schneegestöber. 1891 gab es sehr viel Mutterkorn, das 1 Pfund um die 1,05 Mark verkauft wurde. 1892, am 1. Mai, war ein furchtbarer Schneesturm, der die Waldvögel in die Stadt hereintrieb. Der Schnee lag ein und mehr Fuß tief. Es wurden am 1. und 2. Mai Schlittenpartien unternommen. Dann kam Regen und am 6. Mai wieder Schnee. Der Heuertrag war sehr gut. Die Hitze des Sommers war schier unerträglich. 36,5 Remur in der Sonne. Das Getreide wurde vormittags geschnitten und nachmittags eingefahren. Es war dies Jahr ohne Unkraut. Kartoffel gab es viele und gute.
Aus Adams Notizbuch. Diese Allmacht der Augen. Ich sehe mich wie folgt darin um. Donner rührt sich trocken. Nicht eingreifen in das Wahrscheinliche, das Wunder fordern, unverstehbar bleiben, Menschen auslachen, einen Pudding kochen, während man sich von fern betrachtet. Zur Baba Yaga gehen auf einen Trunk, aber auch wieder fortkommen. Jede Sprache hat ihr Wort, da ist das Wort selber zur Sache geworden, sagt Hugo Ball. Heute am 14. Juli 1916, Omelette. Wichtig, Eier vor dem Mehl. Die Füllung mit Pariser Champignons. Wir können sagen, was wir wollen. Das ist das Eigentliche. Die einen kümmert's, die anderen kümmert's nicht. Das ist das Eigentliche. Der eine sagt's, der andere hört's. Das ist das Eigentliche. Von Mund zu Ohr, das ist so eigentlich. Da zittert die Luft vor lauter Gesagtem. Und eigentlich ist das gut gesagt. Kotelett erinnert den Speiser an seine urzeitliche Neigung, das Fleisch gleich aus dem lebenden Tier zu beißen. Sehr umständlich diese Situation. Dem Rehen hinterherrennen, versuchen es mit einem Brandeisen vorzugaren, noch im Laufschritt. Das Kotelett macht es uns einfacher, hält still. Der Knochen stimuliert einige tiefe Stellen im Großhirn, im Primitivhirn, im Althirn, klar, im Meisterhirn, im Sündengrau.